Solange hier einzelne Leute noch klingen, als ob die aus einer Biomülltonne raussprechen. Ich sag das einfach so in den Raum. Einzelne Leute aus einer Biomülltonne, Biomülltonne, Biomülltonne. Ich sag das einfach so in den Raum. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen fantastischen Folge von Was auch immer, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Ich bin René, endlich mal wieder da. Haben sich bestimmt schon ganz, ganz viele Leute gefragt, wo bleibt der denn? Was ist denn mit dem? Ja, und jetzt darf ich sogar ein Thema mitbringen heute. Aber bevor ich das sage, will ich einmal in die Runde hineinrufen, wer denn eigentlich heute, ich sehe ja niemanden, ich gucke hier in so einen leeren, traurigen Raum rein und hier ist niemand, jetzt muss ich erstmal fragen, wer ist denn heute da? Matthias, bist du da?
Ja, korrekt, ich bin da. Schön, dass keiner antwortet, es ist niemand da. Ja. Ich bin da, neben mir sitzt niemand, aber gefühlt sitzt hier.
Ich, also ja. Der Alex, mal wieder. Matthias, warst du eigentlich in jeder Folge bisher anwesend? Ich glaube schon, oder?
Ja, es tut mir leid, aber so ist dem. Ich habe ja auch diese Scheiße hier gegründet, was?
Sehr gut, sehr gut. Where do you get off?
Ja, also jedenfalls ich, der Alex, man hört es vielleicht an der Stimme, ich bin auch wieder mit dabei. Und es darf aber eine Person heute auch nicht fehlen, und zwar ist das die...
Matthias, ach nee.
Den hatten wir schon.
Hallo, ich bin auch wieder da und gebe meinen Senf ab.
Hi. Gib den Senf ab, Mandy.
Den Mittelschlag.
Senf ab, Mandy. Ja, schön. Und damit auch zu einer, zum Thema. Ich habe mir das natürlich wieder, was heißt wieder, ich habe es mir diesmal notiert und wunderschön ausformuliert. Es heißt, oder es soll heute gehen, um Charme und Videospiele.
Charme oder Charme?
Charme. Charme. Scham.
Okay.
So wie Schamane, nur ohne Ahne. Mhm.
Scham.
Untertitel, wenn ihr mich dabei erwischt, mache ich schnell einen Porno an. Ja, ist eine abgetroschene Phrase, aber...
Die hast du davon Spieletipps übrig gehabt, noch, oder?
Und nein, es soll auch nicht um mein Gesicht gehen. Falls der Witz, Matze, ich guck dich an.
Hä, es geht doch nicht um Arsch in Videospielen. Ich dachte, es geht um Scham.
Arschgesichter und Videospiele. Ich fange mal mit so einer harmlosen Einstiegsfrage an. Könnt ihr euch an eine Situation in jüngerer Vergangenheit erinnern, in der euch das Gaming als Hobby oder als Beruf irgendwie peinlich war, jemandem gegenüber oder einer Gruppe gegenüber? Matthias?
Ich würde sagen, nicht konkret, dass ich jetzt bei einer Person wäre, da ist es mir total peinlich, das zu sagen. Aber ich merke doch, dass ich sehr oft, wenn ich zum Beispiel mich jemand fragt, was machst du beruflich? Und ich sage, ich bin Journalist. Und dann fragen die Personen, ja, worüber schreibst du so? Sie immer sagen, ja, Kultur und Gesellschaft. Und dann irgendwann so im Gespräch, auch Gaming. Aber dann immer, dass ich sofort so einen Reflex habe, das kurz einzuordnen und zu sagen, so, ja, aber das bedeutet nicht, dass ich Punkt, 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 Punkt. Also, dass ich dann eher so in dieser beruflichen Hinsicht dann schnell so, dass nicht der Eindruck entstehen könnte, dass es irgendwie, das wäre irgendwas Beklopptes oder so, das wäre irgendwas so Hobbymäßiges, sondern aber wenn es rein so darum geht, dass ich irgendwie jemandem sage, ich spiele Videospiele, da habe ich zumindest in jüngerer Vergangenheit, kann mich nicht erinnern, mich dafür geschämt zu haben.
Aber wenn es um den Beruf geht, dann hast du schon irgendwie den Reflex, bevor eine Rückfrage kommt, dich zurechtfertigen.
Anscheinend, irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das auch, vielleicht ist das Charme, ist jetzt keine bewusste Strategie, sondern dass ich da einfach merke, so vor allem, weil die Reaktion auch oft mal dann so erhobene Augenbrauen oder so, oh, also so eine Mischung, irgendeine Art von Verwunderung, und ich versuche dann aus Reflex sofort irgendwie das einzuordnen, was das bedeutet.
Wie sieht's bei den anderen aus? Mandy, hast du sowas schon mal erlebt in jüngerer Vergangenheit vor allen Dingen?
Nee, gar nicht. Also klar, es gibt auch immer so Leute, die, wenn man mit denen redet und vielleicht das auch noch Menschen älteren Alters sind, die dann überhaupt nichts mit anfangen können, dann ist es so ein ähnliches Phänomen, wie das gerade Matthias beschrieben hat, dass ich erstmal so ein bisschen in Erklärungsnot komme, weil da muss man erstmal den Leuten sagen, was das überhaupt ist, und die verstehen das nicht. Aber dass ich jetzt so ein Videospiel hätte oder wo ich sage, oh, ich spiele und das ist mir unangenehm, gerade in jüngster Vergangenheit eigentlich gar nicht.
Meinst du, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass dein Umfeld in jüngerer Vergangenheit vor allen Dingen ein Videospielumfeld geworden ist, jetzt durch den Beruf und damit auch so die privaten Kontakte und Freundschaften?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich umgebe mich ja auch viel mit Menschen, die dann so dieselbe Leidenschaft oder dasselbe Hobby teilen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da Leute hätte, die das nicht irgendwie verstehen oder wo ich sage, boah, da muss ich mich total für schämen. Weil mittlerweile ist es auch so, dass ich dann auch einfach dazu stehe. Ich meine, es sind Videospiele, es ist nichts, wofür man sich schämen müsste, ehrlich gesagt.
Ja. Alex, wie ist es bei dir?
Ganz ähnlich. Da habe ich jetzt, glaube ich, keinen Fall gehabt, wo ich jemals so irgendwie in Erklärungsnot gekommen bin, was ich da eigentlich mache. Also gerade oder vor allem auch bei jetzt zum Beispiel irgendwie entfernten Verwandten, die dann irgendwie, dann trifft man sich bei irgendwelchen Familienfeiern, dann erklärt man, was man so macht. Und auch wenn die dann da vorher noch nie was davon gehört haben und das nicht einordnen können, dann trifft es eher meiner Erfahrung nach auf Interesse statt auf Ablehnung, weil es ja dann jetzt in meinem Fall ja auch nicht nur das reine Spielen ist, dass ich dann irgendeine Spielsituation nacherzähle, die ich da erlebt habe, sondern dass es dann eher darum geht, ja, ich mache auch SEO-Optimierung, ich mache Social Media, dass dann einfach diese, was mit Internet so, das ist halt sozusagen faszinierend dann auch für Leute, die jetzt nur mit dem Gaming selbst nicht so viel anfangen können. Und natürlich gibt es ja durchaus auch Spiele, für die man sich schämen sollte, dass sie existieren, aber selbst dann ist, denke ich halt, es ist halt Teil meines Jobs, dass ich mir die angucke. Und ja. Da muss ich auch mich nicht rechtfertigen, wenn ich jetzt mal irgendeinen Schrott spielen muss.
Und wenn es jetzt um Videospiele als Hobby geht, also wenn du sagst, du erzählst du von deinem Beruf, dann sagst du, ich will jetzt nicht sagen, du weichst aus, aber du kommst dann schnell zu sprechen auf so professionelle Aspekte, also nichts mehr, was konkret mit dem Gaming zu tun hat, sondern eher, was machst du beruflich? Und die Materie, um die es geht, sind halt Videospiele, aber das ist dann ja eher zweitrangig, wenn du erklärst, dass du SEO optimierst, dass du Social Media machst oder sowas.
Ja, alle gut, weil jetzt halt diese Situation, auf die ich mich jetzt bezogen habe, die haben sich dann halt immer primär darauf bezogen, was ich denn beruflich mache, und dann erkläre ich halt das. Also ich hatte jetzt, glaube ich, selten die Situation, dass jemand fragt, hey, was machst du denn eigentlich als Hobby? Weil die Leute, die das fragen würden, die wissen das wahrscheinlich auch. Also da kam, glaube ich, jetzt selten diese Situation zustande, dass ich meine Hobbys irgendwie plötzlich darlegen musste.
Und dass es mal passiert ist, dass ihr in irgendeine neue Gruppe reingekommen seid oder neue Leute kennengelernt habt, von denen ihr schnell gemerkt habt, okay, die haben so eine ganz andere Lebens- und Erfahrungswirklichkeit, und jetzt stellt man sich so vor mit dem Beruf, und über den Beruf kann man ja auch schließen, dass man irgendwie, also das ist eine Frage, die ich zum Beispiel auch häufig gestellt bekommen habe, als ich noch mit Games gearbeitet habe. Das heißt, du zockst dann auch privat. Ich fand die Frage auch erstmal verwunderlich, weil ich mir so dachte, na gut, wenn ich beruflich mit Games zu tun habe, ist es irgendwie naheliegend, dass ich auch privat damit zu tun habe, aber andererseits ist es ja nicht in jedem Beruf zwingend erforderlich. Das heißt, die Leute haben oftmals halt einfach auch kein richtiges Verständnis dafür, was man ja auch nicht verübeln kann, was es bedeutet, mit Games zu arbeiten. Aber auch ich habe dann, das ist jetzt so meine Perspektive, wenn ich die kennengelernt und das so ein bisschen erklärt habe, mir ist es schnell unbequem geworden, weil ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte, und weil ich drüber nachgedacht habe, wie nehmen die das jetzt gerade wahr? Und was muss ich jetzt alles sagen, damit die das nicht so wahrnehmen, wie ich mir das schlimmstmöglich vorstelle? Also damit ich so ein bisschen die möglichen Vorurteile, die haben könnten, die Klischees, die damit vielleicht auch immer noch verbunden sind für Leute, die halt nicht so viel damit zu tun haben, damit ich die jetzt auflöse, ohne dass ich anfange, in so einen riesengroßen Monolog irgendwie auszuschweifen, den wahrscheinlich auch viele gerade der Anwesenden nicht hören wollen. Hattet ihr sowas noch nie? Also, dass ihr dachtet, okay, da sitzen irgendwie Leute, und wenn ich jetzt sage, ja, Games, und ich sage dann, ja, klar, spiele ich auch privat, dann noch irgend sowas nachzureichen, was das so ein bisschen relativiert oder für die begreiflich und weniger anrüchig macht oder so?
Ja, also...
Open Mic?
Den Mic? Was?
Ich habe gesagt Open Mic.
Ach so, ich dachte, du hast mich gerade Mic genannt.
wenn du drauf stehst, kann ich dich auch Mic nennen.
Ja, ist dann eine extra eine neue Folge, wo wir vielleicht, ja. Auch, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich allgemein diesen Reflex habe, aber ich bin tatsächlich, da ich selbst total entspannt mit dem, damit umgehe, dass ich Videospiele spiele, und da ich aber auch, und das ist vielleicht doch, weiß ich nicht, ein Unterschied zu vielleicht Menschen, deren allergrößtes Hobby Videospiele sind, habe ich auch viele andere Interessen. Also ich lese sehr viel, ich gehe gerne in die Oper oder ins Theater, ich interessiere mich auch für Filme und etliche andere Dinge und ich schreibe ja auch in meinem Beruf nicht nur in Anführungszeichen über Videospiele, sondern auch über viele andere Dinge. Und so bin ich auch durchaus in meinem Leben schon gewesen, in ganz unterschiedlichen Kontexten beruflicher Art. Also ich habe öfter schon irgendwie im Theater und der Oper auch gearbeitet und wenn ich da als Beispiel dann irgendwie angefangen habe, über Videospiele zu sprechen, war das sogar eher so, dass dann vielleicht doch Interesse dafür da war, wie ich in Anführungszeichen, also das muss dann ja bedeuten, dass, ne, was natürlich durchaus eine fragwürdige Annahme sein kann, so im Sinne von, weil es ja eine Vorannahme ist, dass eigentlich Gamer irgendwelche totalen Oberhorst sind, die sich für nichts anderes interessieren, sodass dann da vielleicht so eine gewisse Irritation und Überraschung, aber eher positiver Art da war und ich habe dann auch überhaupt kein Problem darüber zu reden, warum ich Videospiele interessant finde und was ich an Videospielen interessant finde. Und das sind dann auch durchaus Dinge, finde ich, die ganz viele Menschen anknüpfen können, die dann aber trotzdem eventuell sagen, ja, es ist aber trotzdem nicht für mich, das verschlingt mir zu viel Zeit oder ich habe andere Hobbys oder was auch immer. Also ja, ich kenne das in irgendwelchen Kontexten zu sein, wo es erstmal überraschend vielleicht für Menschen ist, wenn ich sage, ich spiele gerne Videospiele, ich schreibe Videospiele. Aber wenn ich dann kurz anfange zu erklären, was das so ausmacht, ist das auch ganz, da ganz schnell eher Interesse dran als Abneigung, ja.
Aber wie du gerade gesagt hast, ist auch irgendwie spannend, weil du halt vor allem aus diesem kulturellen, aus so einer kulturellen Welt kommst und halt auch super viel auf dem Kasten hast, was Kultur und Literatur und Theater und auch Popkultur und sowas angeht. Bist du sozusagen so ein, wie ist denn das richtige Wort dafür? Du kriegst erstmal so eine professionelle Aura, sozusagen,
ja.
im Auge der anderen oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine akademische Aura, ja. Oder sowas. Und dann kommt das noch dazu und dann wird das so assimiliert von deiner Aura und dann kann das ja irgendwie gar nicht so schlimm sein. Aber das bringt mich auf das zurück, was auch so ein bisschen die Grundannahme für dieses ganze Thema irgendwie ist. Man kann ganz viele verschiedene Hobbys haben. Man kann mit Leuten über Musik reden und jeder Mensch mag irgendwie Musik. So. Und wenn du sagst, du magst Musik, dann geht es im Endeffekt dann nur darum, wie sind jetzt Geschmäcker gelagert und wie ist so die unterschiedliche Sozialisierung mit Musik und sowas. Wenn du sagst Theater, dann ist wahrscheinlich auch von jemandem, der sich nicht mit Theater auskennt, erstmal so ein Hoho, aha. Und du hast erstmal, das ist so die Brille als Accessoire der Hobbys bei einem Ersteindruck, den man auf Leute macht. So eine Brille macht den Ersteindruck, oh, das ist irgendwie, das ist ja, ne, psychologisch belegt, der ist irgendwie gebildet oder so, obwohl das auch totaler Schwachsinn ist, das anzunehmen. Wenn man so sagt, Theater oder Literatur, okay, das ist jemand, der ist gebildet. Wenn man jetzt erstmal nur von Videospielen spricht, denke ich, das ist so meine These, ist trotz, dass es eine breite Akzeptanz für dieses Hobby gibt, auch in Deutschland, immer noch so ein Geschmäckle dabei. Ich glaube, dass wenn man das zu einem großen Teil seines Lebens macht und dann auch noch irgendwie als Beruf, dass es für Leute, die eine andere Erfahrungswelt haben, die nicht so viel sich damit beschäftigen, schon irgendwie so ein bisschen kindisch oder mitunter auch als, ich sag mal, einfach oder...
Frivol vielleicht sogar.
Frivol, ja, auch ein sehr gutes Wort.
Ja.
Dass man dann irgendwie als weniger gebildet oder sowas wahrgenommen wird. Könntet ihr euch das vorstellen?
Also ich hatte sehr oft mit engen Freunden solche Gespräche, wo mir dann aufgefallen ist, die haben zum Beispiel gesagt so, ja, ich habe auch sehr gern Videospiele gespielt, aber dann bin ich erwachsen geworden. So in die Richtung ging es dann halt. So, dann hatte ich für sowas keine Zeit mehr, weil das ist ja Zeitverschwendung, es hat dann halt immer so einen Tonus, wo ich dann daneben stand und mir so dachte, okay, jetzt werde ich halt einfach schon so abgewertet, weil ich dieses Hobby in meinem Alter immer noch toll finde. Und das ist dann, das hat halt einfach so ein Image bei gewissen Dingen, oder das ist halt immer noch so gelabelt, das ist irgendwas, was Kinder machen und das ist Zeitverschwendung. Dabei, weiß ich nicht, ist die Welt der Videospiele ja mittlerweile so divers und umfangreich und kann halt auch wirklich sehr, sehr wichtige Themen behandeln, dass das einfach total verstaubt und veraltet ist, dieses Image, wie ich finde. Und es gibt einem immer so ein schlechtes Gefühl und deswegen hat man, glaube ich, auch immer so ein bisschen, es kommt immer darauf an, mit wem man redet, aber dann so diesen Rechtfertigungsdrang, weil es immer noch in dieser Schublade steckt bei vielen Leuten, die sich halt nicht damit auseinandersetzen oder einfach gar nicht diese Entwicklung auch mitkriegen, die in der Welt der Videospiele auch geschieht. Und deswegen, ja.
Hast du dann, wenn du so eine Situation hast, manchmal den Eindruck, die denken jetzt, die hat den Absprung nicht geschafft oder so, wenn die sagen, ja, ich bin irgendwann erwachsen geworden und die Mandy, die spielt halt jetzt noch?
Ja, natürlich. Also auf jeden Fall, aber ich, am Ende des Tages versuche ich mir das dann halt zurechtzurücken und das gar nicht so auf mich abfärben zu lassen oder das so als Tatsache hinzunehmen, weil wenn ich dann halt drüber nachdenke und nochmal da ganz differenziert rangehe und reflektiere, weiß ich ja, dass das eigentlich nur so eine oberflächliche Betrachtung ist und einfach gar nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen, ja, es hinterlässt ein schlechtes Gefühl, aber ich glaube, ich muss da einfach für mich ein ganz anderes Urteil fällen, wenn man das mal als Urteil sehen will.
Ja, und es ist dir offensichtlich nicht peinlich so in dem Sinne. Also das hast du ja vorhin gesagt, von daher kannst du ja offensichtlich mit dieser Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung irgendwie gut umgehen.
Ja, also klar, ich übe mich da auch immer mal wieder drin, weil wie gesagt, es kommt immer darauf an, mit wem man spricht und in was für einer Verfassung man vielleicht in dem Moment auch ist oder keine Ahnung. Ja. Es kann halt ganz, ganz viele Situationen geben, wo ich dann vielleicht doch mal denke, so okay, dann, wie gesagt, habe ich dieses Label und stülpe mir das über, obwohl das ja eigentlich, wenn ich dann nochmal reflektiere, total schwachsinnig ist. Und deswegen, würde ich nicht mehr. Also mittlerweile gehe ich da ganz selbstbewusst mit um und versuche es zu sagen, dass es nicht schlimm ist, weil es ist halt auch nicht schlimm, wenn man es mal, ja.
Alex.
Ja, ich habe mir kam gerade so der Gedanke oder ich habe so überlegt, was wäre denn, wenn ich das jetzt nicht beruflich machen würde, denn das hatte ich ja in der Einleitung schon so gesagt, dass ich ja automatisch dadurch immer so diese Legitimation dazu habe, dass es dann gleich ein bisschen wie ne, diese Kulturaura, die dann vielleicht bei Matthias mitschwingt, da hat jetzt gleich so eine nochmal so Untermauerung hier.
Ich freue mich über dieses Wort.
Ich weiß nicht, ob das Freude ist.
Das ist dann halt, heißt, okay, das ist nicht nur einer, der hat privat nichts Besseres zu tun, als zu zocken, sondern, das hat ja irgendwie einen Mehrwert, da kann man Geld mit verdienen, das ist irgendwie in der Wirtschaft hoch angesehen, etc. Also es hat halt den Mehrwert über diesen reinen Unterhaltungsfaktor hinaus. Und diese Legitimation habe ich halt automatisch immer, wenn ich darüber spreche. Und die habe ich ja jetzt auch schon viele Jahre, deshalb wüsste ich jetzt natürlich nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt in meinem Alter mit Leuten drüber sprechen würde und das einfach so erwähnen würde, dass ich das als Hobby mache, ohne da jetzt dann noch quasi eine Rechtfertigung hinterher schieben zu können.
Aber wenn ich da mal kurz fragen darf, weil der Alex und ich, wir kennen uns ja aus guten alten Uni-Zeiten noch, auch wenn wir das beide lange Zeit uns nicht bewusst waren, dass wir uns kannten aus guten langen war das bei dir, also ich habe tatsächlich in der Uni-Zeit ja kaum Videospiele gespielt oder es war so die letzten ein, zwei Jahre, wo ich dann wieder damit angefangen habe. War das zum Beispiel etwas, was du durchaus in der Uni auch besprechen wolltest? Und ich kann mich zum Beispiel, deswegen frage ich auch erinnern, ich hatte total die interessanten Kurse an der Uni in mittelalterliche Literatur, also ältere deutsche Literatur ist der Studiengang, wo es tatsächlich Vergleiche gezogen wurden in Seminaren von mittelalterlichen Erzählstrukturen zu Videospielen und so weiter. Also war das was du in der Uni irgendwie auch, sei es jetzt mit Kommilitonen, Kommilitoninnen oder selbst in einem Seminar mal irgendwie angesprochen hast? Du hast Theaterwissenschaft studiert, richtig?
Im Nebenfach Theaterwissenschaft und im Hauptfach Filmwissenschaft. Und allein dadurch ist ja die mediale Nähe ohnehin schon relativ naheliegend. Mhm. Und ich hatte auch den Vorteil, dass halt mein Freundeskreis da auch ähnlich getickt hat. Und es gab sogar einmal konkret, das war allerdings ein Masterseminar, das habe ich dann nur als Gast besucht, wo es konkret halt um Videospielerzählungen und Dramaturgie und so weiter auch ging. Mhm. Das heißt, da gab es immer auf jeden Fall Anknüpfungspunkte. Ich habe zum Beispiel sogar in einer, das war in der Theaterwissenschaft, da hatte ich ein Seminar zur Apokalypse und habe dann in meiner Hausarbeit sozusagen popkulturelle Darstellung der Apokalypse mit der Bibel verglichen und bin dann unter anderem auf die Darksiders-Reihe eingegangen. Mhm. Also da hatte ich gerade in dem Studiengang oder in diesen beiden Studiengängen auf jeden Fall sehr viele Berührungspunkte, wo ich dieses Hobby mit einbringen konnte oder auch quasi mein Wissen aus diesem Medium und habe da auch quasi keinerlei Gegenwehr ist das falsche Wort, aber sozusagen haben auch meine Dozenten auch, die das quasi gemacht haben, haben ja da keine Steine in den Weg gelegt, sondern fand das auch sehr spannend, weil das ja für die auch wieder neue Impulse waren, die sie vielleicht gar nicht so ja, vorher mit bedenken konnten und ja, haben sich natürlich auch dann gefreut, meine Arbeiten zu lesen.
Genau, das finde ich, das finde ich nämlich ganz spannend, bevor es dann wieder zurück an den Moderator René Wiesenthal geht. Dass ich gerade eben meine ist eher meine Wahrnehmung und meine Erfahrung ist eher, dass ich eher in, und mit ganz, ganz großen Anführungszeichen jetzt intellektuellen Kreisen, also sowas wie an der Uni oder sowas, sogar ein viel größeres Interesse dafür da ist, wie Videospiele erzählen und dass man Videospiele spielt und warum und so weiter und wie was dieses Medium halt für andere Arten des Erlebens und Erzählens ermöglichen, als in anderen Teilen der Gesellschaft. Also ich habe es dann eher da zum Beispiel erlebt, wie an der Uni oder halt auch in Theater-Oper-Kreisen und so, wo es ja auch sehr viel um Performativität und sonstige Unveränderbarkeit und was auch immer geht. Ein viel größeres Interesse dafür, wenn ich sagte, ich spiele übrigens auch Videospiele, als jetzt, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber als, keine Ahnung, in einem Töpferkurs, den ich nie gemacht habe. Aber also, ne, so dieses, dass da sogar da, wo dieses, wo viel verkopft gearbeitet wird, sage ich mal, dass gerade da eher so dieses Videospiele eher interessante Impulse bringt.
Ja, ja, lustig. Mhm. Also, wenn ich an meine Uni-Zeiten zurückdenke, ich habe ein bisschen später als herkömmlicherweise üblich studiert. Ich war 24, glaube ich. Ich war 44, also ich war noch ein paar Jahre älter als jetzt. Bear with me. Mhm. Und die anderen, also die KommilitonInnen, muss man, oder ohne die Pause dazwischen, KommilitonInnen, muss man sagen, das waren halt 90%, wenn nicht mehr, junge Frauen, so zwischen, ich sag mal, 18 und 21, viele, die halt gerade von der Schule kamen. Und ich habe Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert. Und ich habe mich auch mit vielen gut verstanden, mit denen ich dann auch Seminare zusammen hatte. Ich war glücklicherweise auch nicht der einzige etwas Betagtere.
Mit 24. Und,
war ich tatsächlich einer von den Oldies. Kovi ist sehr jung und sehr weiblich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Querschnitt der Gesellschaft war. Natürlich offensichtlich nicht, so, wenn es größtenteils Frauen waren. Aber für die war das immer total befremdlich. Ich kann mich erinnern, ich habe dann auch mal, als wir einen Exkurs gemacht haben, da sind wir nach Erfurt gefahren und haben uns den MDR angeguckt. Und im Bus dorthin sind wir irgendwie ins Labern über YouTube und Let's Plays gekommen. Und manche Leute wussten gar nicht, was das ist. Und ich habe halt auch erzählt, dass ich manchmal mit meiner Freundin dann zu Hause sitze und wenn das irgendwie ein Spiel ist, was hauptsächlich eine Geschichte hat und wenig Gameplay, dann gucken wir uns zusammen das Let's Play an, anstatt dass wir uns eine Serie oder einen Film anmachen und so. Und das war unbegreiflich für viele. Ich habe da entsetzte Gesichter gesehen und musste dann irgendwie, also ich musste nicht, aber ich habe dann auch das Gefühl gehabt, ich muss jetzt erklärlich machen, dass das nicht so, also dass das erstmal nicht anrüchig ist und auch nicht irgendwie einfältig, dass es eigentlich nicht viel anders von der Qualität her sein kann, je nachdem, was das Spiel ist, als wenn die jetzt dann am Wochenende so eine Staffel, keine Ahnung, zu der Zeit war, glaube ich, Game of Thrones gerade heiß, durchbingen. Wenn ich mir jetzt ein total storylastiges Spiel angucke, was jemand vielleicht sogar noch unterhaltsam einordnet und kommentiert, wo man dann diese parasoziale Ebene noch dazu hat, das war denen total unverständlich. Und dann irgendwann, je weiter das Studium voranschritt, wurde denen dann aber auch teilweise wahrscheinlich auch schmerzlich bewusst, oh, Videospiele sind schon ein großer Teil von Medienwirkungsforschung, von Psychologie, von Medienwirtschaft und Management und so. Wir müssen uns damit jetzt beschäftigen. Und dann war ich so, ich habe das natürlich nicht so raushängen lassen, aber innerlich dachte ich dann, yes, meine Zeit ist gekommen. Jetzt kann ich hier die ganzen geilen Präsentationen ausarbeiten und so. Und habe ja dann auch meine Abschlussarbeit über Gewaltforschung in Videospielen geschrieben. Und da habe ich, also das waren eigentlich fast auf einer täglichen Ebene irgendwie, ich will nicht sagen Konflikte, aber das sind so Welten aufeinander gestoßen, wenn man sich allein schon darüber ausgetauscht hat, wie beispielsweise jetzt der letzte Abend war oder das Wochenende war oder sowas. Mhm. Ich war jetzt nicht nur die ganze Zeit in meiner Bude und habe mich irgendwie mit Videospielen befasst, aber zu der Zeit war ich beispielsweise auch noch in einer medienpädagogischen AG, wo es vor allen Dingen um Videospielprojekte ging, mein Avatar und ich oder sowas, wo man sich mit, auch ihr hattet das Thema in der letzten Folge, mit Identität in Videospielen beschäftigt hat und so. Und alle Kommilitonen, die da keine Berührungspunkte hatten, bei denen waren einfach nur so fette Fragezeichen im Gesicht. Und ich glaube, die wussten bis zuletzt nicht, was ich eigentlich in meiner Freizeit mache, wenn ich irgendwas mit Spielen mache. Mhm. Let's Plays waren total fremd, diese Pädagogikprojekte waren total fremd. Wenn ich gesagt habe, dass ich gespielt habe, dann, ja, das konnten sie sich dann irgendwie vorstellen. Ich hatte halt einen Controller in der Hand oder so und habe dann ein paar Tasten gedrückt. Aber das finde ich total spannend, dass wir da so total unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ich will noch was aufgreifen, was Alex gerade auch erzählt hat, was ich interessant finde. Dieser Aspekt, wenn die Arbeit wegfällt, weil Leute das eher greifen können, wenn da jetzt ein tatsächlicher monetärer Mehrwert zum Beispiel bei rauskommt oder sowas. Glaubt ihr, dass bei Leuten, oder was glaubt ihr, wie verbreitet das auch in Deutschland noch ist, dass Videospiele erst dann ernst genommen werden, wenn die einen wirtschaftlichen oder kulturellen Mehrwert entstehen lassen? Also wenn es wirklich nicht um das reine Spielen geht, Punkt. Weil es komische Betonung, aber wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also glaubt ihr, dass viele Leute in Deutschland Videospiele erst dann ernst nehmen, wenn am Ende irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Zahl und vielleicht irgendwie Jobs geschaffen werden, mhm, wenn sowas bei rauskommt?
Das kann ich sehr gut, glaube ich, also zumindest eine kleine Schicht der Bevölkerung, nämlich die in Redaktionen sitzen, aus der Sicht betrachten, weil was ich immer noch erlebe, teilweise nicht überall und zum Glück nicht überall, aber oft ist, wenn ich zum Beispiel jetzt Themen vorschlage für Video, also Videospielthemen in Redaktionen vorschlage, dass es immer noch diesen Reflex gibt, ja, es braucht am besten jemanden aus, keine Ahnung, aus Literatur, aus Film, aus anderen Medien, aus anderen Bereichen, aus anderen Kulturen im Sinne von Kulturformen, die das irgendwie legitimieren. Immer noch so
guter dieses, Punkt, ja.
Ich habe da ja mal, ich glaube, da haben wir schon mal drüber nicht hier drüber gesprochen, aber auf einer Seite, die ich jetzt nicht näher nennen will, war irgendwie letztens so eine Bilderstrecke oder ein Listicle, wie auch immer man das nennen möchte, wo irgendwie 7 Schriftsteller und Schriftstellerinnen schreiben über ihre liebsten Videospiele. Und das ist halt eine Redaktion, die normalerweise sehr wenig über Videospiele schreibt, wo es wieder so. Ist ein Print, in diesem Fall, also die Print-Version dieses Mediums, schreibt sehr wenig über Videospiele. Und dann war es so, mein erster Reflex so, ja, natürlich brauchen wir jetzt SchriftstellerInnen, die legitimieren, dass Videospiele schon ganz in Ordnung sind. Also das so, dieses erlebe ich sehr oft irgendwie, dass es so, es braucht eine Legitimation. Es kann nicht einfach nur dieses, das Medium als solches sein und das Spiel als solches, sondern es oftmals bestimmte Umstände muss es geben. Und sei es irgendwie, das ist jetzt besonders brutal, das ist besonders oft gekauft, das ist besonders. Es wird von besonders, keine Ahnung, es wurde empfohlen von Schriftstellerin XY, also das so. Es braucht so eine gewisse Art von, Framing, damit es irgendwie wahrgenommen wird oder als Thema wahrgenommen wird. Also das erlebe ich sehr oft, was teilweise nachvollziehbar ist, weil natürlich braucht es eine bestimmte Art von Aufhänger, um über Themen zu schreiben. Es ist nicht, glaube ich, viel anders. Es ist auch nicht anders, wenn ich jetzt ein Buch besprechen würde, aber da reicht es halt, wenn jetzt Sibylle Berg ein neues Buch rausbringt, dann ist klar, dass das besprochen wird. Wenn Hideo Kojima ein neues Spiel rausbringt, ist es nicht klar, dass das besprochen wird. Also ne, da sind immer noch riesige Unterschiede und dann brauchst halt einen XY, der aber sagt, nee, das Spiel ist total, das ist mein Lieblingsspiel und dann kann man drüber schreiben, so, solange das ein Schriftsteller war, der das gesagt hat, ja.
Mhm. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Was glaubt ihr denn, hat die deutsche Spielepresse vor allen Dingen da irgendwie auch mit, ich will jetzt nicht sagen Schuld, aber ist die mit dafür verantwortlich, dass das so ist? Also dass es immer so ein, vor allen Dingen dann in der breiten Bevölkerung irgendwie so ein Token braucht, um jetzt den Leuten zu versichern, dass das gerade tatsächlich relevant und kein peinlicher Kinderquatsch ist, sondern wir tatsächlich uns jetzt mal damit befassen können.
Ich weiß nicht, ob der Spielejournalismus da wirklich viel machen kann, weil ich behaupten würde, dass ohnehin nur die Leute den Spielejournalismus überhaupt wahrnehmen, die sich von vornherein für Spiele interessieren. Mhm. Und wenn man damit nichts anfangen kann, dann blendet man das ja komplett aus, wenn man irgendwie im Bahnhofszeitschriftenladen oder so ist, dann guckt man es ja gar nicht erst an. Also es würde ja dann, läge ja dann eher an den, ich sage jetzt mal, irgendwie etablierten Zeitschriften, Tageszeitung etc. da irgendwo anzusetzen. Also ich glaube, die Spielejournalisten schreiben ja quasi schon über nichts anderes 24/7.
Ja klar, aber müssten die nicht diejenigen sein, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ohne dass ich da meine Haltung schon mitgebe, die Brücke schlagen, also die bewusst sagen, wenn es da irgendwie Missverständnisse gibt und wenn es immer Influencer in XY braucht, um zu rechtfertigen, dass jetzt hier ein Spiel auch mal in der General Interest Presse ankommt, dann müssen wir irgendwie an der Art und Weise, wie wir über Spiele schreiben und berichten, was ändern. Also ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur die großen bekannten Namen in Deutschland, es gibt ja auch durchaus bisschen, ich sage jetzt mal, alternative Spielemagazine und Spieleportale, in denen halt nicht so nach klassischen Standards und auch nicht nach diesen klassischen, mit klassischen Werbefinanzierungsmodellen und sowas über Spiele gesprochen wird, aber das ist halt auch eher noch eine Nische, sage ich mal. Also müssten da vielleicht die Größeren sich auch mal weiter vorwagen in der Art und Weise, wie sie Spiele besprechen, so abseits von Grafik und Wiederspielwert und solchen Standards. Alex?
Ja, ich überlege gerade. Ich hab natürlich jetzt nicht das Oeuvre des deutschen Spielerjournalismus jetzt vor Augen und kann jetzt nicht sagen, aber guck mal hier, die und die Zeitschrift hat doch den und den Artikel gebracht. Aber das ist ja...
Klar, ist also ein bisschen eine unfaire Frage.
Ja, also das Ding ist, ich habe zumindest gemerkt, dass der Spielejournalismus auf jeden Fall den, oder ich kann so aus eigener Erfahrung sprechen, als ich noch deutlich jünger war, so mit, keine Ahnung, 14, 15, damals habe ich halt immer die GameStar gelesen und hatte dann anfangs ja wirklich nur dieses reine Interesse, okay, was sind die neuen Spiele, das ist ja auch dann immer so eine reine, so eine Geldfrage im Sinne, okay, ich habe halt nur wenig Taschengeld, das Geld reicht halt für ein Spiel, ich will mich vorher informieren, welches sind das Beste, was ist quasi biggest bang for my buck. Oder dann ist natürlich auch immer so ein Verkaufsmerkmal, okay, da ist halt noch in dem Heft eine Vollversion drin, geil, da kriege ich für, keine Ahnung, 3 Euro gleich noch ein Spiel obendrauf, was für ein tolles Investment. Und dann war halt immer, also sicherlich ist das Heft inzwischen anders aufgebaut oder haben sich die Prioritäten verschoben, aber damals war es halt immer schon so, dass so ungefähr die erste Hälfte des Heftes waren halt so Titelstory, Vorschau, Test, solche Sachen. Und dann in der zweiten Hälfte waren dann aber auch immer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen so Feuilleton-Artikel, also innerhalb dieser Nische dann, also wo es dann auch um, keine Ahnung, Spiele als Kunst, Frauen in Spielen und solche quasi bisschen Outside-the-Box-Themen gab, die jetzt nicht nur sich an reine Wertung orientieren. Und wie gesagt, das muss so Mitte der 2000er gewesen sein, 2004, 2005 oder so, wo ich dann sozusagen regelmäßig über die GameStar mit solchen Artikeln konfrontiert werde. Und das hat mir dann überhaupt erstmal so ein bisschen in dem Alter die Augen geöffnet, wie viel mehr Gaming auch sein kann als jetzt ein reines Unterhaltungsding. Insofern, und wie gesagt, das ist jetzt 15 Jahre her, jetzt durch die Arbeit komme ich jetzt nicht mehr dazu, regelmäßig die GameStar zu lesen. Ich gehe davon aus, die haben ja den Plusbereich, dass die nach wie vor auch auf dem Gebiet weiter Texte produzieren, aber jetzt hinter der Paywall wahrscheinlich größtenteils. Für die Leute, die sich dafür interessieren, muss man jetzt, glaube ich, nicht darüber diskutieren, ob das vor ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall behaupten, wenn quasi Zeitschriften wie die GameStar solche Artikel nicht damals immer schon gemacht hätten, weiß ich auch nicht, ob sich dann mein eigenes Interesse für Videospiele dahin entwickelt hätte, wo es jetzt heute ist.
Ja, aber du hast halt den Zugang schon gehabt vorher, ne? Und bist dann über diesen, also den Zugang zu Videospielen und bist über diesen Zugang dann dazu gekommen.
Genau. Aber deshalb frage ich mich halt auch, also angenommen, dass jetzt in der GameStar oder bei uns auf Giga oder wo auch immer die qualitativ hochwertigsten Artikel überhaupt zu Spielen erscheinen würden, die Frage ist halt, ob denn die Leute, die nicht sowieso spielen, da überhaupt dahin finden. Ja. Also also liegt es dann wirklich an uns, dass unsere Texte immer noch eine Stufe besser sein müssen, um endlich diesen Schwellenwert, wie auch immer der aussehen soll, zu übersteigen? Oder also wie findet dieser Akquirierungsprozess statt? Also genauso könnte man jetzt sagen, hey, es gibt eine Fachzeitschrift über Angelsport und die haben die geilsten Analysen überhaupt, lies da doch mal rein, aber wenn ich mich nicht für Angeln interessiere, dann hilft mir auch der beste Meta-Artikel nicht.
Wenn ich da ganz kurz, bevor Manny mal wieder was sagen kann.
Für die habe ich schon eine Frage parat.
Nur ganz kurz, weil das ist mein Eindruck, kann ich da auch nur bestätigen. Also ich glaube, das gilt generell für Fachpresse, aber ich glaube, es ist bei Videospielen tatsächlich nochmal, weil anders als jetzt Angelsport, um jetzt mal so in ganz groben Zügen zu sprechen, ist jetzt Angelsport ein Sport, halt ein Sport von vielen und keiner, der irgendwie Geschichten erzählt, keiner, der gesellschaftliche Themen verhandelt. Also das
wäre auch mein Einwand gewesen.
Aber trotzdem sehe ich das tatsächlich auch so, dass ich erlebe es ganz, ganz selten, dass aus der Videospielpresse Impulse kommen, die dann von den General Interest Medien aufgegriffen werden. Das passiert sehr selten. Also das ist jetzt keine Kritik an der Videospielpresse. Ich glaube einfach, weil da sehr wenig drauf geguckt wird, tatsächlich, was die machen, weil ganz ehrlich, da auch in Deutschland ein sehr schwerer Stand irgendwie. Deutschland hat einen schweren Stand als jetzt US-amerikanische Medien, also Fachpresse, die oftmals sehr direkten Kontakt zu den großen Studios haben, die in Deutschland nun mal nicht so wirklich existieren, noch hoffentlich. Also, dass da sowieso auch, sag mal, die Insider-Scoops jetzt nicht unbedingt aus der deutschen Videospielpresse oftmals kommen, sondern dass es dann, wenn überhaupt, US-amerikanische Videospiel- oder auch General Interest-Presse ist, die da, wenn es jetzt um, sage ich mal, irgendwelche Aufdeckungsgeschichten zu Arbeitsweisen oder was auch immer geht. Also das ist auch was ich entdecke, dass ich nicht das Gefühl habe, dass da die Videospielpresse irgendwie den öffentlichen Diskurs angibt im Umgang mit Videospielen. Aber die Frage ist, müssen sie das? Vielleicht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten.
Ja, oder ist die General Interest-Presse auch in Deutschland vielleicht hat dies bisher noch zu sehr versäumt.
Auch, ja, beides. Also ich glaube sowohl irgendwie, dass irgendwie, oder vielleicht zu spät irgendwie, das versucht wurde, da einerseits von der Videospielpresse selbst irgendwie sich zu öffnen und auch nicht zu versuchen, nur den Kern, sage ich mal, zu treffen, sondern durchaus auch Menschen, die Videospiele als kulturelles Phänomen aufnehmen. Und andererseits aber auch, was ja bis heute der Fall ist, was ich ja in meiner täglichen Arbeit sehe, dass General Interest Pressen, vor allem Print, vor allem Feuilletons, immer noch Videospiele als halt so dieses geekige, komische, haha, was machen die denn sehen, was total unangenehm ist, aber so ist es. So, Mandy.
Ja, und Mandy, vielleicht eine sehr überwältigende Frage, aber gleichzeitig auch eine sehr offene. Ja. Was denkst du denn so?
Punkt.
Zum einen, was denkst du denn so, Mandy? Was geht dir gerade durch den Kopf? Boah.
Ja, ich denke, dass ich...
Nee,
ja.
Achtung, da kommt noch mehr. Okay. Die Frage war gar nicht vorbei, war nur ein Scherz. Was denkst du denn, was sind denn Klischees, die heutzutage trotz der breiteren Akzeptanz von Videospielen im Vergleich noch bis zu vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so, noch vorhanden sind? Und was meinst du denn, woher kommt es? Warum gibt es die noch?
Ich denke, das kommt immer darauf an, wen du fragst, und dass die Klischees eigentlich immer noch dieselben sind. Also, keine Ahnung, ein Gamer sitzt halt nur zu Hause und ist in seiner Welt und, keine Ahnung, duscht sich nicht. Also ganz extrem. Aber wie gesagt, es kommt halt auch immer darauf an, mit wem du redest. Ne? Also
Mit wem redest du?
Ich glaube, dass das bei vielen... vielen Leuten immer noch so ist, weil sie sich da gar nicht mit auseinandersetzen und irgendwie da eine Veränderung sehen, weil sie sich, wie gesagt, dafür auch gar nicht interessieren oder sich da schlau machen. Ja, und sonst kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Glaubst du, die Leute, also glaubst du, es ist eine Generationenfrage, dass die Leute, die diese Klischees irgendwie immer noch im Kopf haben, zunehmend, bösartig gesagt, aussterben und so die Digital Natives, die jetzt nachkommen, da eigentlich einen ganz anderen Bezug zu haben?
Ja, na klar. Also es ist ja jetzt auch so, dass Videospiele irgendwie bei allen in irgendeiner Weise mit im Alltag drin sind. Also das ist ja so, das ist ja ein Riesenmedium, was ja jetzt einfach nicht nur so, es gibt verschiedene Formen, ob es jetzt über die ganze Welt Menschen auch durch Online-Gaming zum Beispiel verbunden sind und dann ganze Freundschaften entstehen oder auch Netzwerke. Mhm. Das ist halt bei so vielen so gesellschaftlich schon verwoben, dass das mittlerweile in der jüngeren Generation Standard ist. Also da würde ich sagen, bestehen diese Vorurteile hauptsächlich auch gar nicht mehr, weil da kommst du gar nicht mehr drum rum, dich damit zu beschäftigen. Ja, und bei der älteren Generation, die dann vielleicht auch nicht neugierig ist, da zu erfahren, was da jetzt los ist, die werden auch immer bei diesen Klischees bleiben. Also sowohl, klar, in der Mainstream-Presse wird vielleicht immer mehr, gibt es Berichterstattungen, wenn es jetzt die Gamescom ist und dann ist da eine Angela Merkel, die da auftritt.
Immer klar, mit Cosplayer.
Da ist wieder diese Legitimation dann, ne,
genau. Von der wir vorgesprochen haben. Also klar,
dann muss die Merkel da sein.
Dann merken die Leute auch schon so, oh, das scheint ja jetzt wirklich irgendwas Wichtiges zu sein, und auch das ist ja gar nicht so schlimm, aber ich denke, am Ende des Tages wird das bei denen so in den Köpfen drin bleiben, weil mehr passiert ja dann auch nicht, und da schwappt ja auch dann nicht viel mehr rüber als sowas. Klar, die Berichterstattung hat sich wahrscheinlich auch schon, wenn man sich jetzt so einen klassischen TV-Beitrag über die Gamescom ansieht, hat sich in den Jahren schon verändert. Also wenn ich mal an die ganz, ganz ersten Beiträge denke, wo die Gamer halt wirklich, also Gamer auch so als so eine komische, mystische Gruppe dargestellt worden ist, die halt, wie gesagt, sich nicht duscht und was weiß ich, irgendwie nur in seinem Kämmerlein.
Mit Duschen hast du es.
Ja, das ist halt so, das ist halt immer
da
noch.
Da ist doch ein Trauma da.
Ja, das ist halt bei vielen noch verankert. Klar ist die, wie gesagt, mittlerweile glaube ich schon, dass das noch so ein bisschen näher beleuchtet wird und dann auch nochmal ganz andere Sphären zeigt. Und so ein bisschen 360-Grad-Blick, das, wie wir vorhin auch jetzt schon angesprochen haben, nur weil jemand Videospiele genießt und spielt, ist er jetzt kein eindimensionaler Mensch, der dann keine anderen Hobbys hat oder auch mal rausgeht und dann sich für, wie Matthias vorhin schon sagte, für Theater oder was ich was, du kannst dich ja für super viele Sachen interessieren. Also das ist ja bei uns zum Beispiel, ich würde sagen, jeder von uns hat dann noch 1000 andere Interessen und wir stecken uns gar nicht in so eine Schublade und kategorisieren und so. Und das wird immer mehr so ein Bild in der breiten Masse. Das breitet sich schon so aus, das ist eben nicht mehr nur dieses Klischee und der eine Gamer. Aber es geht halt, glaube ich, super langsam voran. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr differenziert, muss man das betrachten. Es ist nicht so, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Ich kann das nicht so fassen und zu sagen, ja, so und dieses Klischee besteht noch und dieses Klischee, das ist so breit gefächert, schwierig, das zu benennen tatsächlich.
Das ist übrigens auch ganz interessant, dass wenn du dir die Berichterstattung anschaust, also vor allem Filmberichterstattung, die ja durchaus immer noch anders, Fernsehberichterstattung, die ja immer noch anders ist als jetzt Printberichterstattung zum Beispiel zu Gamescom, was ein großer Unterschied ist, ist, dass plötzlich da Entwickler, Entwicklerinnen vor der Kamera stehen und Dinge sagen und nicht mehr irgendwelche Psychologen, die uns dann das gerade Gesehene noch einordnen und uns kurz sagen, wie viele von diesen 200 Leuten, die man gerade gesehen hat, jetzt videospielsüchtig sind, sondern es ist tatsächlich jetzt mehr dann EntwicklerInnen vor der Kamera stehen und erzählen, was sie beruflich machen, warum sie das machen und was für ein Spiel dabei rauskommt, so was ich finde, schon ein riesiger Unterschied ist.
Ja, das ist ja auch, wie gesagt, wenn dann sich so ein Trump hinstellt und immer noch versucht, über so eine Videospieldebatte irgendwelche die bösen Gamer, das sind die, die irgendwelche Leute totschießen. Das ist, wie gesagt, das ist so unterschiedlich. Das kann man nicht so sagen, dass einer dieses Klischee unterstreicht, der andere dies. Das ist, ja.
Na, wir reden in 10, 15 Jahren nochmal und dann gucken wir mal, wie sich das vielleicht verändert hat.
Ich glaube, ein wichtiger Faktor auch noch, also gerade bei der medialen Wahrnehmung, ist aber auch die Tatsache, dass Spiele in einer gewissen Art und Weise nicht unmittelbar sind. Ist das richtig formuliert? Also sie sind quasi, man muss schon quasi erstmal 3 extra Steps gehen, um überhaupt Spiele spielen zu können. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Künstler XY veröffentlicht ein neues Album und das können sich alle sofort bei Spotify anhören, wenn das Interesse geweckt ist, genauso bei Filmen. Das Einzige, wo vielleicht noch eine kleine Hürde besteht, ist sowas wie Theatervorstellung, bist du einfach räumlich gebunden und die finden dann auch, ist mein eigener Eindruck, eher in der lokalen Presse statt und so große Wochenzeitungen, wenn die Theater besprechen, dann muss es dann halt gleich Bayreuth oder sowas sein, wo jeder was mit anfangen kann. Und über Spiele kannst du dann halt viel schreiben, aber das wird jetzt, glaube ich, die Leute, die von vornherein vielleicht skeptisch sind oder vielleicht die vielleicht auch ein bisschen dann das Interesse bekommen, die stehen dann halt vor der Wahl, okay, wenn ich das jetzt ausprobieren will, wenn jetzt überhaupt die Bereitschaft da ist, dann muss ich halt locker erstmal 300 Euro plus investieren, allein für irgendeine Hardware, muss mir dann noch das Spiel besorgen. Also es ist ja quasi, wenn man nicht schon drin ist, ist es halt überhaupt relativ teuer, da überhaupt erstmal reinzukommen, sodass dann, glaube ich, viele sich einfach sagen, na gut, dann lasse ich das erst. Also das ist ja jetzt auch gerade, wenn es quasi nur so ein Experiment ist, zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, aber zum Ausprobieren investiere ich halt nicht 300 Euro. Gerade wenn ich dann denke, okay, es könnte mir vielleicht doch keinen Spaß machen und dass dann dieser Schritt gar nicht erst gegangen wird und dass dann vielleicht auch die Medien halt sehen, okay, da eigentlich bringt uns das gar nicht so viel, weil da können wir jetzt schreiben, was wir wollen. Die meisten können wir dann eh nicht von dem überzeugen, was wir hier sagen, weil entweder überblättern sie es oder selbst wenn sie es irgendwie interessiert, sind die beim nächsten Artikel noch auf genau dem gleichen Stand, weil sie es nicht ausprobiert haben. Also, das ist mir auch, weil wir vorhin noch über die Studienerfahrung gesprochen haben, ist mir das auch begegnet. Da hatte ich mich mit einer Studentin unterhalten, die eben auch meinte, dass sie selber nicht spielt und das sozusagen diese Faszination halt nicht nachvollziehen kann. Und dann meinte sie, was sie gemacht hat, sie ist dann wirklich in irgendein Uniseminar oder irgendwas gegangen, um quasi auf einer intellektuellen Ebene ist irgendwie nachzuvollziehen, habe ich gefragt, naja, hast du selber einfach mal was gespielt und sei es nur eine halbe Stunde, hat sie nein gesagt. Was in dem Moment halt total absurd klingt, aber klar, wie denn auch, also wie soll sie denn, also gerade in der Uni, wenn man vielleicht einen Laptop hat, der maximal irgendwie zum Hausarbeitsschreiben reicht und eine Konsole hat man erst recht nicht, wie soll man denn dann den Zugang gewinnen, sodass ich jetzt sogar vermuten würde, dass ein großer Schritt, der sozusagen die in Anführungsstrichen gesellschaftliche, na nicht unbedingt Akzeptanz, aber dass die Art und Weise, wie Leute wie Leute unmittelbar mit Spielen konfrontiert werden können und sie dann tatsächlich auch spielen können, unkompliziert, ist halt sowas wie Google Stadia.
Ja, oder Mobile Games.
Jeder hat eben Browser Games, Mobile Games, da gibt's schon, also ich denke, für so erste Schritte, aber ich, also gebe dir da auch durchaus recht, dass das natürlich Videospiele, die haben eine viel größere Hürde, als jetzt auch ein Film es haben kann. Aber ich glaube, gerade diese Hürden, die werden momentan richtig krass abgebaut. Also von Abo-Modellen zu sowas wie eben Streaming zu immer besser werdenden Mobile- und sonst was Games. Ich glaube, das ist ein Problem, in Anführungszeichen ein Problem, das immer geringer wird. Aber gleichzeitig,
genau, das meinte ich ja auch, genau. Fand ich ja auch sehr positiv. Aber ich hatte in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren oder vor 10 Jahren, war das halt noch genauso, dass die Einstiegshürde extrem groß war.
Ja, und gerade deswegen ist es gerade deswegen so wichtig, dass es, finde ich zumindest guten Videospieljournalismus geben muss, der eben mehr macht, als nur eine Wertung zu geben, weil der genau das eben machen kann, in eingängigen, schönen Worten beschreiben, wie sich Videospielen anfühlen kann oder wie sich bestimmte Erlebnisse, ich meine, selbst wenn ich mit Videospielen mich auskenne, ich spiele ja nicht jedes Spiel, also ich lese auch durchaus mal Texte von Spielen, von denen ich weiß, die werde ich trotzdem nicht spielen, aber es macht mir Spaß, sie zu lesen, wenn sie gut geschrieben sind, weil ich einen Eindruck davon bekomme, wie, was das Spiel macht, so. Und dann unabhängig von der Grafik und unabhängig von jetzt ganz genauen Beschreibungen von Mechaniken und wie gut die von der Hand gehen, sondern gerade dann finde ich es total wichtig, einen Videospieljournalismus zu haben, der fähig ist, zu beschreiben, etwas erfahrbar zu machen mit Worten, was nicht für alle erfahrbar ist. Und ich kenne auch viele Menschen tatsächlich, die sich nicht für, die nicht selbst Videospiele spielen unbedingt oder die vielleicht einmal im Monat ihren PC anmachen oder ihre Konsole anmachen, um zu spielen, die trotzdem sich total viel mit Videospielkultur, was auch immer das sein mag, auseinandersetzen und die sehr viele Texte über Videospiele lesen, weil sie das Medium einfach total interessant finden. Also ich glaube, da gibt es schon einige. Ich kenne, das werden auch immer mehr. Also das ist, sehe ich auch wirklich im Internet, wenn ich so Menschen unterhalte, die ich vielleicht jetzt nicht total gut kenne, aber ne, die man halt so aus dem Internet von Twitter oder sonst was kennt, irgendwelche Leute, und wenn ich, dass ich da richtig so Rückmeldungen bekomme, dass die irgendwelche Texte interessant fanden, die ich jetzt als Beispiel ich geschrieben habe, mir dann aber auch sagen, ich werde das nicht spielen, aber es war trotzdem interessant, das zu lesen. Und glaube ich, macht guten, nicht nur Videospieljournalismus, aber generell guten oder gutes Schreiben aus, dass du das fähig bist, etwas in Worte zu fassen, was für Leute verstehbar ist, ohne es runterzudummen, muss man auch nochmal sagen, ohne dass es gleich so ein totales flach und beliebig wird. Ja.
Ja. Wer übrigens aktuell lesen will, was Gamer selbst auch damit zu tun haben, dass Gaming noch immer einen leicht anrüchigen Touch hat für manche Leute, der schaut doch bitte auf grenzgamer.com vorbei. Da habe eventuell ich was geschrieben.
Habe ich fast mein Tier ausgeschrieben. Aber jetzt.
Auf das Foto, was du von mir dir liegen hast, wo du normalerweise die Dartpfeile reinwirfst.
Ja.
Aber um jetzt die Brücke nochmal zu schlagen zum peinlich sein und irgendwie unangenehm drüber zu reden und so weiter, zum Abschluss. Gamer sind sich ja, oder Videospielende sind sich ja untereinander auch nicht immer einig, was sind jetzt gute und was sind weniger gute Videospiele und was kann man eigentlich gar nicht spielen, es geht gar nicht. So, aus dem Bereich Guilty Pleasure, was habt ihr denn so für Videospiele oder Genres oder Hobbys, die oder Leidenschaften, die irgendwie mit Gaming zu tun haben, wo ihr sagt, okay, wenn mich dabei jetzt jemand sehen würde, dann würde ich dann doch lieber den Porno aufmachen. Ihr dürft euch gerne drum streiten, wer erst antwortet.
Mandy? Ich glaube, wir überlegen einfach alle gerade, was es denn sein könnte.
Ja,
ich würde jetzt zum Beispiel
die schneide ich dann schön raus.
Ich kann euch nur sagen, ich habe da keine Hemmung. Weil ich glaube, da war ich vielleicht 12 Jahre alt, da habe ich so ein Playboy-Simulationsspiel gespielt, wo man im Prinzip ein Playboy-Imperium aufbaut und dann muss man Frauen in sehr anzüglichen Positionen fotografieren. Und selbst das fand ich geil und fand ich super. Ich habe mich da ausgelebt und war der Playboy-Mogul. Also für mich gibt es da kein
Playboy. Ja, das hast du gespielt, aber da war jetzt, da stand jetzt nicht irgendwie deine Großmutter hinter dir.
Nee, natürlich.
Und hat gefragt, was du so machst, Mandy. Und
das, wie gesagt, das, ich habe nicht mal da Scham empfunden. Also ich reiche das Mikro weiter.
Ich kann es auch ganz kurz
Nashorn. Machen.
Ich spiele...
Nashorn. Operation Nashorn ist a go.
Ich spiele ganz...
Mandy kriegt jetzt Essen.
Ja, ich spiele... Also die Spiele, die mir irgendwie unangenehm wären, würde ich nicht spielen. Und ich habe eine ziemlich hohe Scham... Ich habe eine ziemlich geringe Schamtoleranz. Also es gibt viele Dinge, wo ich mich... Also ich schändfräme mich sehr, 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 sehr schnell. Und deswegen auch aus dem Grund und weil ich einfach sowieso so viel Kram spielen muss, in Anführungszeichen muss, für irgendwelche Artikel. Es ist, passiert eigentlich so gut wie nie, dass ich jetzt irgendeinen Spieler mache, wo ich denke, oh, wenn mich da jetzt jemand durchs Fenster beobachtet. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an ein Spiel, das ich gespielt habe für Spieletipps. Und zwar Zenran Kagura.
Ja, ich wusste, dass das jetzt
ja,
kommt.
Und ich habe mich während des Spielens nicht geschämt, weil ich ja wusste, warum ich das spiele und weil ich das mit einem analytischen Blick gespielt habe. Es ist ein Spiel, wo, ja, was ist das? 1000 Jahre alte Mädchen, die aber aussehen wie 12, halbnackt.
Drachen sind es doch.
Bitte?
Die aussehen wie Mädchen. Sind es nicht Drachen?
Ja, ja, es sind 1000 Jahre alte mythische Wesen, Drachen, Hexen, was auch immer, die aber, es sind einfach 12-Jährige und das ist halt die Backstory, die denen gegeben wird, damit das halt nicht komplett aussieht wie, ne? Und, und man, was man eigentlich da macht, ist, in dem Spiel, Zenran Kagura Peach Beach Splash war das. Es gibt tausende von diesen Zenran Kagura Spielen. Auf der PlayStation sind die inzwischen übrigens nicht mehr erhältlich, weil Sony das so peinlich ist, die zu verkaufen. In diesem Teil ging es darum, dass man in Ego-Perspektive mit Wasserpistolen diese Mädchen abspritzt, bis die fast nackt sind.
Nee, aber das ist doch nicht Zenran Kagura, das ist doch hier Galgan.
Nein, das ist Zenran Kagura Peach Beat Splash. Es kann sein, dass Galgan das auch ist, aber das, was ich gespielt habe, ist Zenran Kagura Peach Beat Splash, wo es einen extra Modus gibt, wo ein Mädchen vor einem kniet irgendwie und dann spritzt man es voll mit Wasser, bis so der BH aufgeht, so ungefähr. Und dann habe ich darüber gesprochen, geschrieben, halt, es war irgendwie so, ich habe 2 Stunden mit dem Spiel verbracht, damit ihr es nicht müsst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Text zu schreiben. Peinlich war mir dann natürlich die Reaktion, die es darauf gab, weil dann kamen halt ganz viele Gamer und dieses Wort benutze ich hier sehr bewusst, die mir natürlich erklären wollten, dass diese 2000 Jahre alte Drachen sich gegenseitig mit Wasser vollspritzen, weil das halt total die diepe Story einfach ist, ne? Und ich einfach keine Ahnung von japanischer Kultur oder sonstiger Kultur hätte und ähnliche Dinge und natürlich ganz klassisch die fiesen Beleidigungen, ne, bis aufs Blut, die man dann irgendwie über soziale Medien bekommt, weil man das Lieblingsspiel angegriffen hat. Und da ist mir halt wieder bewusst geworden, wie es halt doch leider nicht nur in diesen Medien, nicht nur in Videospielen, auch da ist es in allen Medien so, aber in Videospielen war es lange der vorherrschende Diskurs, sage ich einmal, nicht kritisch, eine kritische Distanz zu dem einzunehmen, was man gerade spielt, sondern dass es ganz, ganz, ganz viele Leute einfach gibt, die alles wegspielen und halt niemals so einen halben Meter Abstand nehmen und sagen, es ist voll in Ordnung, wenn ich daran Spaß habe, aber ich sollte...
Aber was mache ich hier eigentlich?
Aber was mache ich? Oder ich hab Spaß daran, ich sehe aber, dass es durchaus problematisch sein kann und ich verstehe, warum jemand eine Position einnehmen kann, die konträr zu meiner ist, es ist in Ordnung. Ich muss deswegen das Spiel nicht aufhören zu spielen, wenn ich für mich sage, ich kann daran Spaß haben, ohne dass es irgendwie, das bedeutet ja nicht gleich, dass ich selbst dann rausgehe und Mädchen mit Wasserpistolen abspritze. Also ne, das ist ja nicht das, was ich mit so einem Artikel sagen würde, dass alle, die das spielen, sind irgendwie potenzielle, ja, ne, machen potenziell ähnliche Dinge. Das war ja nicht der Sinn der Sache, sondern so mal zu sagen, so, das ist total der absurde Kram, der auch durchaus, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, schon irgendwie bedenkliche Strukturen aufzeigt, sage ich mal, ja, ne? Bedenkliche Diskurse in sich trägt. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr viele Menschen einfach diese Art von Medienkompetenz fehlt, genau das zu machen. Und dann schäme ich mich. Alex, du?
Ja, mir sind tatsächlich noch 2 Beispiele eingefallen.
3? Also, wow.
2.
Ah.
Beim Thema Guilty Pleasure, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es durchaus Mobile-Spiele gibt, mit denen ich sehr viel Spaß haben, oder die zumindest, was heißt sehr viel Spaß, aber die ich dann doch immer wieder so für die 5 Minuten zwischendurch, man lässt einfach Musik laufen, liegt auf der Couch und dirtelt so ein bisschen rum. Da spiele ich dann sehr gern solche Bubble-Shooter-Spiele. Und das ist halt wieder das Ding, das hat irgendwie so einen Beigeschmack, weil irgendwie Mobile Gaming einfach über Jahre immer so war, das halt so einen Beigeschmack hatte und alle das irgendwie doof fanden. Und ich denke mir, aber eigentlich für das, was es mir gibt, und es ist kostenlos und ich mache das halt 5 Minuten zwischendurch, ist halt eigentlich ideal. Oder dass man dann auch plötzlich, wenn man jetzt mal, ganze Monetarisierungsmodelle und so sind jetzt nochmal ein anderes Thema, aber rein auf der Gameplay-Ebene, auch zum Beispiel Candy Crush, ja. Irgendwo habe ich mal das Zitat gelesen, sozusagen, wer behauptet, Mobile Games wären total simpel, soll sich mal die Schokolade in Candy Crush als Game Design Feature angucken. Das ist schon, da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Diese Schokolade ist ja wirklich tückisch.
und nicht nur in Candy Crush.
Ja. Und das wäre vielleicht so ein, ja, aber so Guilty Pleasure in dem Sinne, dass ich weiß, dass manche Leute das vielleicht jetzt irgendwie belächeln würden, aber ich eigentlich nicht das Gefühl habe, muss man sich eigentlich dafür schämen, aber ich weiß halt, dass es Leute gibt, die das kleinreden würden oder wollen.
Aber dann eher Spieler auch, oder? Oder Spielende?
Wahrscheinlich, ja, genau. Also ich glaube, Mobile Gaming hat ja wahrscheinlich sogar außerhalb dieser Hashtag-Gamer-Kultur wahrscheinlich sogar eine viel größere Akzeptanz, weil halt einfach, das wird halt nebenbei gemacht und das
denkt man sich nichts dabei. Und das wird halt auch nicht als Gaming wahrgenommen, das erlebe ich immer wieder, sondern es ist so, Videospiele kann ich nicht anfangen, währenddessen 15 Apps auf dem iPhone, die genau das sind halt. Ja. Aber es ist Gaming, es sind Videospiele.
Oder meine Oma zum Beispiel macht total gern Sudoku und das machen wahrscheinlich genauso viele Leute, genauso viele wie meine Oma, machen das halt irgendwie auf dem Tablet oder so und dann ist es ja theoretisch auch Gaming. Zweites Beispiel, was mir eingefallen ist, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Trotzdem, das war eine der wenigen Situationen in den letzten Jahren, wo ich zumindest das Gefühl hatte, dass es mir lieber gewesen wäre, wenn jetzt in den nächsten 10 Minuten nicht die Wohnzimmertür aufgeht. Und zwar habe ich da Yakuza 6 getestet, was halt wirklich ein fantastisches Spiel ist. Das simuliert ja auf schöne Art und Weise so das japanische Nachtleben mit Arcade-Automaten und so. Und es gibt dann aber auch ein Internetcafé, wo man sozusagen solche Live-Cam-Chats machen kann. Und dann kann man dann irgendwie, wenn man die richtigen Chatbefehle eingibt oder so, dann entkleidet sich halt die Dame auf der anderen Seite des Bildschirms immer weiter. Und das habe ich natürlich aus Testgründen, musste ich mir das ja angucken. Man muss ja die ganzen Features mal gründlich untersuchen.
Wo ich dachte, das war bestimmt ein sehr wichtiger Teil.
Das war wie ganzes
war die ganze Absatz. Seite,
Musste ich dann aus Längegründen, Layout und so, wissen wir, ganz wichtig, immer bei Web-based Content mussten wir das dann leider kürzen. Aber da dachte ich, das Spiel an sich, also ich hatte zumindest im Hinterkopf, okay, ich habe das perfekte Alibi, ich kann genau erklären, warum ich das gerade mache, aber einfach der erste Eindruck, wenn diese Tür aufgeht und jemand sieht das, dachte ich, okay, das ist jetzt schon weird, was ich hier mache.
Darum wohne ich alleine.
Ich finde es lustig.
Wie bin ich? Darum wohnst du alleine,
Darum. Das ist bei uns allen dreien, das, was irgendwie mit Charme verbunden ist, sind japanische Spiele. Bei mir ist es tatsächlich, ich habe eine sehr, sehr große Leidenschaft für JRPGs, weiß auch um die teilweise problematischen Geschlechterrollendarstellungen und so, aber ich habe da irgendwie eine krasse Affinität für. Und da gibt es schon, was die Animation angeht, so wenn man Gesichtsausdrücke dann auch im Bildschirm eingeblendet bekommt, ne? Wie bei so einem Manga, die haben dann auf einmal so eine eckigen Augen und die Münde sind ganz weit offen und dann hast du vielleicht noch eine Sprachausgabe und da wird es ganz quietschig auf einmal. Die Soundtracks im Hintergrund, die auch irgendwie schwer zu erklären sind, wenn jemand im anderen Raum sitzt und nur das hört aus dem anderen Raum. Und da hatte ich halt auch öfter schon mal die Situation, dass irgendwie Freunde zu Besuch kamen und da lief noch was oder keine Ahnung, die Mutter kam in den Raum, als ich noch zu Hause gewohnt habe, oder auch die Freundin kam in den Raum und ich habe gerade hier, Tokyo Mirage Sessions gespielt, was einfach so ein Idol-RPG ist, also von der ganz schlimmen Sorte. Da greift man teilweise mit großen Herzen an, während die Protagonisten ein Lied singen. Das sind tatsächlich Sachen, wenn da jetzt jemand in den Raum käme, der mich auch nicht so gut kennt und der vielleicht auch so gar nichts anderes von mir weiß bisher oder wenig anderes, wo ich denke mir, oh, puh, muss das jetzt laufen?
Und die Person, die reinkommt, wird wahrscheinlich auch denken, oh, puh, und wieder rausgehen, ne? Ja.
Genau. Es würde mir würden wahrscheinlich vorwurfsvolle Blicke zugeworfen, es würde eine peinliche Stille einkehren.
Ja.
Und allen wäre der Tag versaut. Ja, also japanische Spiele, das ist doch ein schöner gemeinsamer Nenner irgendwie. Ja.
Und vielleicht auch tatsächlich nochmal ein Thema für eine neue Folge, weil da natürlich sehr viel dahinter steckt, warum es japanische Spiele eventuell eher sind als jetzt irgendwelche, die, wobei ich auch sehr viele Spiele aus den USA oder so habe, die dann eher in eine andere Richtung gehen, weswegen ich sie peinlich fände, aber ja. Das ist die augenscheinlichsten im wahrsten Sinne von, man sieht, wenn man schon hinguckt einfach, ne, sind erstmal die befremdlicheren eventuell, welche, die aus Japan kommen, ja. Hm.
Ja, vielleicht greifen wir das nochmal auf in einer anderen Folge. Ja. Aber für diese Folge soll es erstmal gewesen sein. Mhm. Ich danke euch für die Teilnahme. Ich danke fürs Zuhören an den Geräten zu Hause und bin nicht ganz klar im Klaren darüber, ob die Mandy jetzt wieder da ist oder ob die einfach alles stehen und liegen lassen hat und sich jetzt schön einen reinfrisst.
Ich esse gleich japanisches Essen.
Und was denn?
Auch noch mal.
Was denn?
Tata! Was für ein toller Bogen, den du da spannst.
Nee, das ist eine Bowl und Edamame und Sesambällchen.
Oh, Edamame. Ja, Edamame ich jetzt auch
hier. Sesambällchen. Aber ich esse momentan keinen Zucker, deswegen geht das aus. So, moderier ab.
Ja, tolle Gelegenheit, nochmal uns allen zu erzählen, dass du uns ernährungstechnisch überlegen bist. Danke, Matze. Und danke an alle, die das hören, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem bisher noch unbestimmten Thema. Ich wünsche allen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüssi.
Und
stopp.